Das gibt auch in Vietnam, das gibt auch, aber Tamat in Rostock ist extrem und wirklich hat man auch Angst und wir haben auch gewarnt von Beamten oder so, das gehen sie nicht mit ihren Kindern raus. Ne? Also deswegen, ich habe sehr große Sorgen oder so Angst, wenn mein Kind noch rumrennt, arm. Ne?
Ich glaube, ich habe es jahrelang tatsächlich ganz schön internalisiert. Also habe mir dann so die witzig gemeinten Sprüche von den Jungs angehört und den Schmerz, glaube ich, eher so runtergeschluckt als wirklich ausgesprochen, weil ich halt eine von zu wenigen war, um da, weiß nicht, so einen Abwehrmechanismus zu entwickeln und habe das dann einfach, ja, so angenommen oder ja, nach außen hin darüber gelächelt und dann, weiß ich nicht, das alles so im Stillen, ja.
Ja, also, keine Ahnung, man wird dann halt oft so beleidigt oder gefragt, ob man irgendwie Zigaretten oder so hat oder genau, sind dann irgendwie so negative, rassistische Fremdzuschreibungen, die dann halt passieren häufig. Wie gesagt, als Kind habe ich halt irgendwie lange nicht verstanden, warum Leute mich irgendwie so komische Fragen gestellt haben oder mir so komische Fragen gestellt haben. Dann habe ich lange auch, glaube ich, dann einfach nicht sozusagen vietnamesisch sein wollen, also aufgrund dessen.
Ich glaube, ein der Gründe war auch, warum wir damals umgezogen sind, weil wir in Lichtenberg gewohnt haben und in der Straße gab es immer wieder mal Verfolgung und Unfälle, in Anführungsstrichen, die meinen Eltern Sorge bereitet haben. Und meine Mutter wollte nicht mehr dort wohnen, weil sie wahrscheinlich sich selber nicht sicher gefühlt haben. Wie gesagt, als ich in Lichtenberg war, gab es eine Freundin, die in Marzahn zur Schule ging. Ihr Vater wurde richtig verfolgt und fast zu Tode verprügelt. Er hat jetzt bis jetzt immer noch die ganzen, also er hat seitdem sozusagen eine Behinderung, körperlich. Und sowas schreckt einem natürlich ab. Und also ich habe zum Glück nicht direkt ab und zu halt sowas wie du Fidschi, geh doch dahin, wo du hingehörst und sowas. Und, ich habe dann immer zurückgekontert, du Rasse von Hitler oder sowas dann oder habe dann einfach zurückgespuckt.
Dann versucht irgendwie, ganz viele philosophische Bücher zu lesen, weil ich angenommen, weil ich ja dann auch auf der 5. Klasse auf dem Gymnasium war, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass viele Leute auf dem Gymnasium irgendwie, oder auch viele Weiße auf dem Gymnasium irgendwie dem Bildungsbürgertum angehören. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie ganz viel philosophische Bücher lesen und mich besonders eloquent ausdrücken, damit ich irgendwie so dazugehöre. Hab dann auch, als ich auf dem Gymnasium war, gab es schon noch andere deutsch-vietnamesische Leute der zweiten Generation. Und da habe ich dann vermieden, mit denen befreundet zu sein. Genau, um halt irgendwie unterzutauchen oder so. Oder genau. Hat aber natürlich auch nicht funktioniert, weil ich immer noch so aussehe, wie ich aussehe.
Da kommen immer Klienten wieder her und klagen darüber, wie sie Angst haben, zu Behörden zu gehen und wie man mit ihnen da umgeht. Das geht gar nicht. Und man hat ihnen sogar gesagt, die sollen gar nicht zur Reistrommel kommen, weil bei der Reistrommel lernt man nichts und sowas. Also
noch gibt es kein Vorzeigeland so richtig, aber ich würde schon sagen, dass es in England schon mal eine höhere Sensibilisierung dafür gibt, was so Critical Whiteness angeht, weil das Land einfach mehr mit Einwanderungsgeschichten konfrontiert ist und seit längerer Zeit. Und deswegen ist es dort zum Beispiel überhaupt nicht okay zu fragen, ja, wo kommst du her, wo kommst du wirklich her? Solche Fragen, die hier jeder Zweite wahrscheinlich noch tagtäglich hören muss. So. Oder dein Name, der wird ja komisch ausgesprochen. Das sind so ganz viele ahnungslose Aussagen, die ich bis heute höre hier von auch vielen
bestimmt sowas wie
Deutschen.
Ach, der heißt auch Nguyen, bist du mit dem verwandt?
Ja, genau. Und das ist hier irgendwie, also solche Sprüche sind einfach noch viel salonfähiger. Die Leute haben da noch so eine gewisse Selbstgefälligkeit im Umgang mit dem Anderssein. Gibt es natürlich auch in England. England hat auch ein ganz großes Rassismusproblem, siehe Brexit und so weiter, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es in Deutschland noch einiges zu tun gibt, auf jeden Fall.
Ja, ich sag mal so, früher, als ich nach Lichtenberg gekommen bin, weiß ich noch, dass meine Eltern gesagt haben, wenn du einen Glatzköpfigen siehst und einen Springerstiefel siehst, wechsle die Straßenseite. Ja, da war es eigentlich relativ klar, vor wem man sich da sozusagen schützen sollte. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, sieht man das nicht mehr. Aber jetzt ist es strukturierter, also der Rassismus ist organisierter, ist mehr im Untergrund. Ja, und das merkt man nicht mehr so schnell, wenn man nicht irgendwie... Ich habe das Gefühl, momentan sind viele noch... laufen noch mit verschlossenen Augen herum, was dem betrifft. Die merken diesen Untergrund nicht oder diesen anlohende Gefahr. Und ich bemerke, dass in der Bevölkerung selbst, ja, früher in meiner Nachbarschaft, hatte ich nie so das Problem gehabt mit irgendwie Nachbarschaft oder so, aber als ich dann mein erstes Kind bekommen hatte und Kinderwagen herumgeschoben habe, wurde ich voll angemacht von einem älteren Herrn, der auch total normal aussah. Ja, so, ach, ihr Ausländer, macht hier alles dreckig. Und ich war total schockiert. So, ne? Und das ist mir dann nicht nur einmal passiert, sondern immer so im Abständen ein paar Mal. Und auch so mit ähnlichen Leuten. Und es könnte sein, dass dieser Mann vor, keine Ahnung, 20 Jahren Glatzkopf war. Ja? Aber ich sehe das jetzt nicht mehr. Und ich habe mich dann echt hingestellt, habe dann ihn auch angesprochen. Entschuldigung, haben Sie gerade mich gemeint? Oder wieso haben Sie das jetzt gesagt? Hier ist kein anderer Mensch. Glauben Sie, dass ich das war? Und dann meint er, ja... Also Sie vielleicht nicht gerade, aber hier wohnen ja noch andere, die so aussehen wie Sie.